Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Stimme des Sports. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikro bin wie immer ich, Debbie Dobratz. Wir befinden uns momentan noch mitten in der Road to Tokio oder auch schon in Tokio, nachdem wir in der letzten Folge mit Tennisstar und Olympiateilnehmerin Laura Siegemund sprechen konnten, liegt nun der Fokus voll auf den Paralympischen Spielen. Diese finden vom 24.08. bis 5. September ebenfalls in Tokio statt. Daher sprechen wir heute mit einem Paralympics-Teilnehmer. Sein Motto ist, geht nicht, gibt's nicht. Maurice Schmidt ist 21 Jahre jung und die deutsche Hoffnung im Rollstuhlfechten. Er ist amtierender deutscher Meister und konnte bei den deutschen Meisterschaften in München für den SV Böblingen 4 Goldmedaillen gewinnen. Außerdem ist er Dauergast auf den Podien von EMs und WMs und das schon seit 2015. Nun wird er bei seinen ersten Paralympischen Spielen teilnehmen. Lieber Maurice, schön, dass du dabei bist und dir zwischen Wettkämpfen und Trainingslager Zeit für uns nimmst.
Ja, danke. Muss auch Danke sagen, dass ich dabei sein kann bei so einem coolen Podcast und dass ich hier ein bisschen mal über mich ein bisschen reden kann und ein bisschen vielleicht auch den paralympischen Sport oder mal meine Sportart auch vielleicht ein bisschen vorstellen kann und vielleicht auch den ein oder anderen begeistern kann, sich das ein bisschen genauer anzugucken und anzuhören, was so für coole Behindertensportarten gibt.
Ja, ich denke, da haben ganz arg viele Leute die Chance, während den Paralympics sich viele verschiedene neue Sportarten, die sie vielleicht noch nie gesehen haben, sich mal anzugucken. Ich würde ganz gern kurz einsteigen mit deinem Motto: Geht nicht, gibt's nicht. Woher kommt das?
Ja, also ich habe eine Behinderung, das heißt, also du bist mir Lee, nennt sich das, und das habe ich schon seit meiner Geburt. Das heißt, für mich war es nie anders. Also ich kenne es nie ohne Behinderung, sage ich mal. Und natürlich war es, habe natürlich gemerkt mal, dass man nicht so die gleichen Möglichkeiten hat wie andere Kinder irgendwann so. Aber ich habe mich davon nie wirklich aufhalten lassen, sondern ich habe trotzdem irgendwie versucht, immer alles hinzukriegen, ob es dann mit meinen Prothesen oder im Rollstuhl oder mit Freunden oder irgendwie war. Und wenn ich wirklich was erreichen wollte, wenn ich irgendwo mitmachen wollte, bei Klassenausflügen dabei sein wollte oder irgendwas, irgendwie ging es immer. Und man muss es einfach nur versuchen und machen. Und deswegen ist halt mein Motto wirklich, geht nicht, gibt's nicht. Weil ich denke halt, dass man wirklich alles hinkriegen kann, wenn man wirklich will.
Das klingt schon mal ziemlich spannend. Du bist auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Dein Sport ist Rollstuhlfechten. Da gilt dein Motto natürlich auch, geht nicht, gibt's nicht. Du bist, ich habe gelesen heute, die große deutsche Hoffnung für Tokio. Was ist Rollstuhlfechten? Was muss sich unser Zuhörer darunter vorstellen? Vielleicht auch gleich so ein bisschen die Unterschiede hervorheben zum Fechten.
Ja, gut, also ganz normales Fechten ist auch natürlich nicht so die bekannte Sportart. Das würde ich auch eher mal sagen, ist auch eher eine Randsportart. Und beim Rollstuhlfechten ist es dann nochmal krasser, sage ich mal. Also wirklich, ich habe davor noch nie vom Rollstuhlfechten gehört, bevor ich darauf gestoßen bin dann und halt selber das jetzt ausübe. Der große Unterschied ist halt, wie es schon sagt, man sitzt im Rollstuhl. Das heißt, man bewegt sich nicht mit den Beinen voneinander weg oder rollt voneinander weg, sondern im Rollstuhlfechten ist es so, dass man fest auf dem Gestell in seinem Rollstuhl sitzt und auch der Gegner fest in einem Gestell sitzt und die beiden Gestelle miteinander verbunden sind über eine Stange. Und die Stange, die kann man auch noch adjustieren. Das heißt, je nachdem, wie lang die Armlängen der Einzelnen oder der beiden Kontrahenten sind, wird es dann eingestellt oder je nachdem auch, welche Waffe gefochten wird. Und dann bewegt man sich einfach aus dem Oberkörper raus. Das heißt, die Regel heißt auch, eine Arschbacke muss mindestens auf dem Rollstuhl bleiben. Aber dann kann man wirklich so weit, wie es geht, sich nach hinten lehnen und sich nach vorne lehnen und so seinen Gegner erreichen. Die Grundregeln beim Rollstuhlfechten sind eigentlich genau die gleichen wie beim normalen Fechten. Das heißt halt, das Trefferrecht beim Säbel und beim Florett sind genau gleich. auch beim Degen die Trefferfläche, bis auf, dass natürlich beim Degen normalerweise die Beine auch Trefferfläche sind, aber beim Rollstuhlfechten alles unterhalb der Gürtellinie natürlich keine Trefferfläche ist, weil man das halt nicht so gut schützen kann, wie jetzt beim Fußgängerfechten. Genau, und trotzdem unterschätzt man das oft, das Rollstuhlfechten, dass man denkt, ja gut, da kann jetzt nicht so viel Dynamik drin sein, wenn man da ganz fest drin hockt und das nur alles aus dem Oberkörper stattfindet, aber wenn man sich da mal wirklich Videos anguckt, wie das aussieht, wie das abgeht, dann merkt man schon, boah, da ist ordentlich Speed dahinter. Und auch viele normale Fußgänger, die sich auch mal in den Rollstuhl setzen und dann Rollstuhlfechten machen, die merken ganz schnell, boah, das geht ordentlich auf den Arm, das ist ja viel anstrengender, weil man halt nicht wie beim normalen Fechten weglaufen kann, sage ich mal. Also beim normalen Fechten hast du noch Platz nach hinten meistens, kannst ausweichen und im Rollstuhlfechten, da bist du halt, da hast du einen festen Abstand und der Gegner könnte immer an dich rankommen normalerweise. Du musst halt wirklich dauerhaft dich verteidigen oder fechten und dauerhaft dabei sein. Und das ist einfach, macht einfach so viel Spaß, dass man hier dauerhaft konzentriert sein muss und nicht irgendwie mal Pause machen kann oder irgendwie durchatmen kann, so nur kurz zwischen den Treffern mal kurz überlegen, aber hat man auch nicht viel Zeit, wenn man da wirklich dran denken muss, okay, was hat der Gegner gemacht, was muss ich jetzt machen, und das einfach wirklich nicht, darf man nicht unterschätzen. Und auch viele, viele Fußgänger haben da echt richtig Probleme, wenn sie gegen Rollis im Rollstuhl antreten müssen.
Ich habe mir da natürlich auch schon das ein oder andere Video oder Wettkampf angeschaut und es ist wirklich unfassbar dynamisch, diese Sportart. Also was ihr da in dem, man hat manchmal ein bisschen Angst, dass dieses Gestänge, auf dem die Rollstühle festgemacht sind, umkippt, weil ihr da wirklich euch mit so richtig brachialer Gewalt wegduckt und reinwerft und so. Das sieht echt spektakulär aus.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch das ein oder andere Gestell, geht auch mal kaputt oder ein Gurt, der festhält, geht mal kaputt. Also da ist wirklich so viel Energie drin, vor allem wenn man dann halt gerade so Fechter hat, die wirklich sehr, sehr, sehr muskulös und sowas und wirklich mit viel Gewalt kommen. Da geht schon ordentlich, ordentlich ab. Und ja, das ist wirklich einfach dass es so eine Sportart gibt, wirklich so, wo dieses Feine, Technische vom Fechten, wirklich vom normalen Fechten halt, wo man wirklich fein mit der Spitze sauber sein muss, um wirklich den Gegner zu treffen und gut technisch sein muss, aber trotzdem so viel Power dahinter ist, um wirklich da sich nach vorne zu hauen und sowas. Und das macht mir einfach wirklich so viel Spaß, weil ich da wirklich genau meine zwei Sachen, die ich wirklich richtig gut kann, so Schnelligkeit, Power und aber auch feine Spitze, feine so feine Technik und sowas und halt Koordination haben. Das ist halt wirklich, da kommen so zwei Sachen zusammen, die ich wirklich, wo ich für mich sagen würde, wo ich sehr talentiert bin.
Du hast gerade schon angesprochen, dass es Fußgängerfechten, nennen wir es jetzt mal so, auch als Randsportart gilt. Kannst du vielleicht für die Zuhörer ein bisschen darlegen, was der Unterschied ist zwischen Degenfechten und Säbelfechten und Florettfechten?
Ja, genau. Also es gibt ja diese drei Waffen, die du jetzt gerade schon aufgezählt hast. Und so die sage ich mal, die einfachste Waffe für Außenstehende ist der Degen. Das heißt, da gilt einfach nur, wenn eine Lampe leuchtet, sage ich mal, also wer einen Treffer macht, bekommt auch den Punkt. Das heißt, der ganze Körper ist Trefferfläche und man hat an der Waffe, hat man vorne eine kleine Spitze mit dem Knopf dran. Das heißt, der Knopf, wenn man da genug stark gegendrückt, dann löst er aus und verbindet Endstücke von einem Kabel, und dann wird es halt sozusagen zum Melder geleitet und dann leuchtet die Lampe grün oder rot, je nachdem, auf welcher Seite man ist. Und welcher Fechter halt trifft, der bekommt halt auch den Punkt. Und da gibt es keine krasseren Regeln. Und dann gibt es noch den Säbel. Fangen wir erstmal mit Florett an, das ist noch am ähnlichsten wie der Degen. Das hat man auch vorne an der Waffe einen Knopf, den man auch drücken muss. Der geht ein bisschen leichter als beim Degen, aber die Trefferfläche ist viel kleiner. Das heißt, man hat nur den Oberkörper als Trefferfläche. Das heißt, die Arme zählen nicht und der Kopf zählt auch nicht. Also wirklich nur der Brust und Bauch, sage ich mal, und auch natürlich Rücken. Und da hat man dann eine Metallweste an sozusagen. Und wenn man dann halt auf diese Metallweste trifft, dann nur leuchtet halt der Treffer, sage ich mal, grün oder rot. Und wenn man jetzt daneben trifft, zum Beispiel auf den Arm, wird es nur weiß anleuchten. Aber es gibt noch eine weitere Sache, was halt den Florett und den Säbel erschwert, sage ich mal. Und zwar ist es das Trefferrecht. Das heißt, beim Florett ist es so, dass wenn man trifft und die eigene Lampe leuchtet, heißt nicht direkt, dass man den Punkt bekommt. Wenn der Gegner auch getroffen hat, egal welche Lampe leuchtet, aber das Trefferrecht hatte, dann bekommt man selber nicht den Punkt. Das heißt, da ist es noch ein bisschen komplizierter und da muss man dann sich erstmal das Trefferrecht, indem man zum Beispiel den Gegner pariert hat oder zuerst angreift oder wenn der Gegner nicht getroffen hat oder so, dass man sich dadurch halt das Trefferrecht holt und erst dann zählt wirklich den Punkt, den man macht. Und dieses Trefferrecht, das gibt es auch im Säbel, nur ist beim Säbel ist halt keine Stichwaffe, sondern ist halt eher eine Hiebwaffe. Das heißt, beim Säbel hast du keinen Knopf vorne, den du drücken musst, sondern da ist die ganze Klinge leitet. Das heißt, man hat auch dann wieder eine Metallweste an, wie beim Florett. Die geht aber diesmal beim Säbel auch über die Arme und auch die Maske, die man anhat, leitet auch. Das heißt, die Trefferfläche ist auch vergrößert. Und man kann halt, sobald der Säbel den Gegner einfach nur berührt, löst die Lampe aus. Das heißt, wenn ich jetzt einfach einen Hieb mache und irgendwo auf dieser Weste den Gegner treffe, dann leuchtet meine Lampe. Nur zählt natürlich auch wieder erst der Punkt, wenn ich das Trefferrecht habe. Dafür braucht man dann halt auch ganz wichtig halt Kampfrichter, die halt sehr gut ausgebildet sein müssen, im Säbel und Florett, um das dann wirklich gut erkennen zu können, weil man das gerade mal als Außenstehender, der jetzt nicht so viel mit Fechten zu tun hat, ist es immer sehr schwer zu erkennen, wer da jetzt den Punkt kriegt und wer da jetzt das Trefferrecht hat. Da muss man schon sehr in der Materie drin sein. Deswegen ist meistens Degen am einfachsten zuzugucken, weil man sieht, okay, die Lampe hat geleuchtet, das ist der Punkt für den. So, dann sieht man das relativ eindeutig. Natürlich bei Zeitlupen, das ist das Coole beim Fechten, wenn man wirklich mal so im Fernseher fechten sieht und dann so Zeitlupen kommen, da sieht man halt dann wirklich, was so passiert, weil das wirklich so schnell alles passiert, dass es auch für jemand, der jetzt nicht vom Fach ist, es ist so schwer zu erkennen, was da jetzt genau passiert.
Das klingt tatsächlich ziemlich kompliziert.
Ja.
Du kennst dich aber aus, offensichtlich. Du machst das Ganze fast hauptberuflich, würde ich mal sagen. Deine Paradewaffe hast du gerade als einfachste Waffe bezeichnet, nämlich den Degen. Richtig?
Genau. Nee, richtig.
Und
Ja, also
warum?
ich fecht,
Ja, erzähl.
ja, also ich also mit dem Degen habe ich halt angefangen zu trainieren, weil mein Verein halt ein Degenverein ist und mein Heimtrainer halt Degen halt spezialisiert ist auf den Degen. Aber im Rollstuhlfechten ist es halt auch üblich, dass man noch eine Zweitwaffe ficht. Das heißt, dass man halt in zwei Waffen an Wettkämpfen teilnimmt. Und deswegen habe ich damals noch angefangen mit Florett als Zweitwaffe, weil das halt am ähnlichsten noch mit dem Degen ist am Anfang, weil man halt auch stoßen muss und viele Bewegungen, viele Paraden sehr ähnlich sind zum Degen. Aber dann mit der Zeit habe ich dann den Spaß am Florett, sage ich mal, verloren und habe dann bin ich dann zum Säbel gekommen und das hat mir wirklich viel mehr Spaß gemacht und das war als Florett. Und jetzt habe ich mich auch bei den Paralympics im Degen und im Säbel qualifiziert. Genau. Aber Degen ist natürlich immer noch meine Hauptwaffe und das ist auch im Degen, gerade im Rollstuhlfechten, ist es auch nicht ganz so hektisch. Das heißt, im Säbel, da ist wirklich dadurch, dass man sich das Angriffsrecht holen will und natürlich die Trefferfläche sehr einfach zu erreichen ist, sage ich mal, dass man da man nur den Gegner berühren muss, geht es da sehr schnell hin und her, weil man sonst auch das Angriffsrecht verliert wieder, wenn man keine Aktion macht und sowas. Und da passiert wirklich, sobald es heißt en garde, pré, allez, da ist innerhalb von ein, zwei Sekunden fällt da meistens schon der Treffer. Und im Degen, da hat man meistens ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, da gehen beide meistens erstmal defensiv, gucken, was macht der Gegner, bereiten vor und gucken sich die Gegner aus, versuchen ihn zu verarschen, irgendwie ihm zu zeigen, jetzt kannst du mich angreifen und dann pariert man doch. Und das gefällt mir ein bisschen mehr, weil man da halt wirklich wirklich den Gegner sich ausgucken kann und einfach auch viel, viel mehr Psyche, sag ich mal, dabei ist, so. Und man im Gefecht halt wirklich sich da auch anpassen kann. So beim Säbel, da muss man schon, bevor jetzt en garde préalé gesagt wird, muss man genau wissen, was man macht. Man muss natürlich da auch denken, okay, jetzt habe ich die Aktion gemacht, als nächstes wird mein Gegner das und das machen, das heißt, jetzt kann ich das und das machen. Also da muss man auch so ein bisschen so, wie im Schach, sage ich mal, so ein bisschen so zwei, drei Schritte vorausdenken meistens. Aber im Degen kann man da auch im Gefecht selber noch sich anpassen und da sehen, oh, jetzt hat er da, macht er da einen Fehler und sowas. Und das gefällt mir persönlich auch mehr.
Also man könnte es so zusammenfassen, dass der Degen ein bisschen langsamer in Anführungsstrichen, aber nicht so hektisch ist und taktischer vielleicht.
Genau.
Ja. Und der Säbel ist dann eben hektischer und aber ähnlich taktisch, weil du es dir vorher ja schon zurechtlegen musst.
Ja, genau. Also das sind halt andere Arten. Ja, genau, es sind halt andere Arten von Taktiken, sage ich mal. Und einfach im Degen ist halt wirklich diese, du bist zwischenzeitlich, versuchst du wirklich den Gegner zu zeigen, du bist ganz ruhig, du bewegst dich sehr, sehr entspannt und dann plötzlich von 0 auf 100 kommt ein Ausfall mit Vollspeed, wo du wirklich den Gegner kalt erwischst oder hast halt viele Tempowechsel, wo du dann mal kurz den Gegner versuchst zu erschrecken, indem du dich ein bisschen hektischer bewegst und ihn so vielleicht aus der Verteidigung lockst und so Fehler machen lässt. Und beim Säbel, da hast du diese Zeit fast gar nicht so. Da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Da darfst du nicht mehr groß nachdenken, sondern da muss das wirklich alles automatisch schon passen. Da muss das so automatisiert sein, die Bewegung und was du siehst und wie du darauf reagierst, was du siehst und was dein Gegner macht, das muss alles aus der Pistole geschossen kommen. Und beim Degen hast du immer noch ein bisschen Zeit zu gucken, okay, was passiert hier jetzt genau, wie kann ich da drauf reagieren. Und natürlich hast du da auch deine Automatismen, die auch funktionieren müssen, wenn der Gegner angreift, dass die Parade sitzt. Und du weißt natürlich auch bei den meisten Gegnern schon, was wird er danach machen. Du hast es schon öfters gesehen, die Gegner, und schon ausgeguckt, sage ich mal, aber es ist immer noch was anderes als beim Säbel. Ja.
Du hast gerade kurz gesagt, man muss da Bewegungen lernen. Also macht ihr das wirklich? Versucht ihr da Bewegungsabläufe neu zu erlernen, praktisch mit jeder Waffe, die anders ist?
Ja, klar. Also das ist halt sehr, sehr unterschiedlich, die Waffen wirklich. Deswegen ist eigentlich beim normalen Fechten, macht man auch wirklich eigentlich nur eine Waffe als Hauptwaffe, aber beim Rollstuhlfechten ist es halt so etabliert, dass man halt in zwei Waffen ficht. Woran es genau liegt, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hat man am Anfang damals gesagt, dass man halt viele Leute hat, die an Wettkämpfen teilnehmen, dass man halt sagt, okay, jeder soll in zwei Waffen teilnehmen, dass man halt nicht zu wenig Teilnehmer insgesamt hat oder so. Und jetzt hat sich das halt so etabliert. Jetzt musste man sich auch für die Paralympics jetzt in zwei Waffen sich sogar qualifizieren. Und das ist schon sehr unterschiedlich. Das heißt, im Degen sind, wie ich angreife, wie ich zurückgehe, das ist ganz anders als die Bewegung im Säbel. Also gerade der Hieb ist eine ganz andere Bewegung für die Hand. Habe ich auch, als ich mit dem Säbel angefangen habe, hatte ich immer wieder Probleme mit meinem Handgelenk und mit bestimmten Muskeln an der Hand, die wirklich geschmerzt haben, weil das einfach so eine ungewohnte Bewegung war von meiner Hand, von dieser Wechsel von Degen zu Säbel. Wobei, aber das hat es dann auch mit der Zeit, hat man sich daran gewöhnt, aber das sind wirklich ganz unterschiedliche Bewegungen. Deswegen ist da auch immer wichtig, wenn man dann die Waffen wechselt an einem Wettkampf, dass man dann mit seinem Trainer halt wieder eine Lektion macht, vor dem Wettkampf, am Tag davor meistens, oder halt auch direkt vor dem Wettkampf am Morgen, wo man dann wirklich die Bewegungen, die wichtigen, die kleinen Bewegungen sehr, sehr fein nochmal macht, dass man da wirklich man sich da wirklich automatisiert in den Bewegungen, dass die wirklich sauber stimmen. Und da macht man auch wirklich viele Bewegungen auch oft hintereinander bei den verschiedenen Waffen, um halt wirklich dieses Bewegungsmuster perfekt drin zu haben, nach dem Angriff genau in die richtige Position wieder defensiv zurückzukommen, um wieder bereit zu sein, weiterzumachen, dass das halt wirklich automatisiert ist.
Das heißt, du hast ein ganz schönes Trainingspensum. Speziell jetzt vor den Paralympischen Spielen, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich durch Corona gab es da ein bisschen Probleme. Dadurch, dass es in meinem Verein, wo ich normalerweise trainiere in Böbling, dass da das normale Training nicht stattfinden konnte. Ich konnte dann aber ausweichen, sage ich mal, in den Keller von einem Bekannten, der
In
ein
einem
Büro hat und
Keller.
der unten in La genau in einem Lagerkeller, wo ich dann halt das Coole beim Rollstuhlfechten, dass man nicht viel Platz braucht. Und das war praktisch, weil ich bin erst vor 1,5 Jahren ausgezogen von zu Hause und halt nicht weit weg, aber so 10, 15 Kilometer weit weg halt mit meinem besten Freund zusammengezogen und direkt wirklich 100 Meter von meiner jetzigen Wohnung ist dieser Keller weg. Das heißt, es ist halt, was richtig praktisch ist fürs Training halt. Also wirklich, dass ich wirklich aus der Tür rauslaufen kann und dann direkt da unten zu dem Keller laufen kann. Und da habe ich dann mit meinem Trainer halt sehr viel trainiert. Und es ist halt praktisch, weil wirklich das Rollstuhlgestell ist, es braucht halt so wenig Platz, dass wirklich so ein Keller, so ein Lagerkeller eigentlich reicht zum Trainieren. Und da habe ich dann halt sehr intensiv mit meinem Trainer halt den Degen trainiert. Und ab und zu sind dann auch noch Leute von meinem Verein dann vorbeigekommen und haben dann mit mir auch gefochten, aber nicht oft, weil man natürlich schon gucken musste wegen Corona, wie das ist. Aber Sparringspartner sind auch wichtig, dass man das Erlernte, was man in Lektionen mit dem Trainer erarbeitet, dass man das auch wirklich in Gefechten dann, wo es wirklich darauf ankommt, wie die Bewegungen dann in echt wirklich sind in dem Gefecht, dass sie dann auch da funktionieren. Genau. Und was natürlich auch dann jetzt kam, waren Lehrgänge. Das heißt, vor den deutschen Meisterschaften, 2 Wochen davor, gab es einen Lehrgang in Rostock, also nationalen Lehrgang. Und jetzt war ich auch im Juni, fast den ganzen Juni war ich in der Ukraine für einen Lehrgang, wo wir intensiv trainiert haben und jeden Tag zwei Fechteinheiten hatten. Eigentlich, außer am Wochenende, da war es ein bisschen entspannter, wirklich, wo wir sehr intensiv trainiert haben. Ja, und das wird jetzt auch genauso weitergehen. Jetzt darf man zum Glück wieder auch in der Halle trainieren und im Verein. Das heißt, da trainiere ich jetzt natürlich auch wieder, werde ich natürlich auch wieder intensiv im trainieren mit meinen Sparringspartnern, dass ich da halt auch wirklich viel fechte, dass das wirklich alles sitzt, was ich mit meinem Trainer erarbeitet habe. Was auch cool ist bei meinem Verein, was man jetzt auch, was vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Behindertensportarten ist, dass das Rollstuhlfechten halt auch so inklusiv ist, sage ich mal, weil ich bei meinem Verein halt wirklich nur mit Fußgängerfechtern sozusagen fechte. Das heißt, ich trainiere ganz normal im Verein mit anderen Fußgängern. Und die setzen sich dann halt einfach zu mir in mein Gestell, in den Rollstuhl rein und fechten mit mir. Das heißt, ich habe einen anderen Fechter auch bei mir, einen Rollstuhlfechter auch bei mir im Verein, aber wir beide fechten eigentlich fast nie gegenseitig gegeneinander, weil wir andere Startklassen sind, sage ich mal, und das halt ich halt vom Niveau her viel stärker bin als er, sage ich mal, und deswegen würde da das Training nicht so viel bringen, wenn wir viel miteinander fechten. Aber mit den Fußgängern, die sind natürlich auch genauso beweglich wie ich. Und mit denen kann ich dann ganz normal trainieren. Und das wird jetzt auch wieder hoffentlich so bleiben können vor den Paralympics, dass da nichts mit Corona noch kommt und dass das Training wieder abgebrochen werden muss in der Halle. Und da wird jetzt wirklich intensiv trainiert. Ja.
Das heißt, wie sieht der Fahrplan noch aus? Wir haben jetzt Ende Juli. Ihr fliegt am 15. August nach Japan. Jetzt sind es noch ungefähr 2 Wochen. Wie sieht da der Tagesablauf aus? Ist der komplett durchgetaktet?
Ja, genau nicht. Also natürlich muss man auch gucken, wie das habe ich, also hat halt die Halle, die wir dort haben, haben wir nur fürs Training von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, aber an den anderen Tagen, also an den Wochenenden, werde ich dann wieder in dem Keller dann auch noch trainieren können mit meinem Trainer dann speziell. Und natürlich werde ich auch gucken, dass meine Fitness weit oben ist. Das heißt, Fitnesstraining findet natürlich auch noch statt.
Hm.
Und da wird schon geguckt, dass ich da jetzt intensiv mich weiter vorbereite und ganz ja und halt, dass ich dann wirklich bereit bin, bei den Paralympics dann alles zu geben. Aber ganz genau durchgetaktet ist es jetzt nicht, aber halt das Trainingspensum, wie viel ich in der Woche, in den 2 Wochen jetzt noch mache, auf jeden Fall. Aber es kommt auch noch natürlich so viel anderes, so viel Organisatorisches auch noch dazu, was ist man auch irgendwie man unterschätzt hat, sage ich mal, wenn man jetzt zu den Paralympics geht, weil da so viel jetzt angefragt wird, du musst hier Sachen ausfüllen, das brauchen die, gerade durch Corona ist natürlich noch umso mehr, was da abgefragt wird, wirklich was so viel Organisatorisches, was man auch unterschätzt irgendwie, weil wenn man so denkt, so, boah, der geht zu den Paralympics, der trainiert jetzt voll hart und sowas, aber da ist noch so viel anderes Zeug drumherum auch. Gerade jetzt so Interviews oder Anfragen von Zeitungen und sowas, was da alles dazu kommt, ist schon sehr, sehr, sehr intensiv, was da alles so in der Zeit jetzt gerade passiert. Wirklich, wenn man jetzt gerade so aus so einer Zeit kommt von Corona, wo fast nichts passiert ist, wo man einfach nur trainiert hat und online ein bisschen im Studium war und dann plötzlich von null auf nichts ist, Großlehrgang, wieder ein Wettkampf. Das Training kann wieder normal stattfinden und dann überall kommen die Anfragen hier und da und du musst das ausfüllen und hier brauchen wir eine Unterlagen und hier und da. Das ist schon heftig.
Unterschätzt man manchmal so ein bisschen, gell? Und ich fand es
Ja,
jetzt auch
ja.
ziemlich. Mir geht es genau gleich wie dir. Es ging so, es wurde so Sommer und auf einmal ging alles wieder auf und auf einmal ist der Terminkalender wieder total voll. Es überfordert einen so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Trotzdem nimmst du an den Paralympischen Spielen teil, die aber wahrscheinlich ein bisschen anders sind, als man sie kennt. Wie sehr freust du dich drauf?
Ja, also die Paralympics waren halt schon sehr, sehr lang mein großes Ziel. Also schon relativ früh habe ich gesagt, ich würde sagen so, ich habe 2012 habe ich mit dem Rollstuhlfechten angefangen und ich würde sagen so Ende 2013, Anfang 2014 habe ich mir schon gesagt, 2020 in Tokio, da will ich dabei sein. Das ist mein großes Ziel, weil ich schon gewusst habe, so für Rio 2016, das reicht nicht, dafür bin ich noch nicht etabliert genug in der international, aber ich habe schon relativ früh bemerkt, so, boah, da ist richtig was drin. Das war die erste Sportart, die ich meine erste Behindertensportart. Und da habe ich direkt halt gemerkt, so, dass halt wirklich so viel möglich ist, dass ich da wirklich mein ganzes Potenzial zeigen kann. Und deswegen ist es halt schon richtig lang mein Ziel, zu den Paralympics 2020 nach Tokio zu kommen. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn es ein bisschen entspannter wäre und nicht Corona das so alles so eindämmt, dass jetzt dadurch, durch Corona ist natürlich das Feeling ein ganz anderes, weil natürlich die ganzen Fans, die ganzen Zuschauer nicht da sind. Man ist auch die ganze Zeit eigentlich nur in seinem Zimmer und beim Essen und trainiert und geht dann. Hat dann seine Wettkämpfe und dann fliegt man wieder nach Hause. Das heißt, da wird jetzt nicht groß auch drumherum mal was sein. Also ich habe mich schon, hätte ich mich auch gefreut, mal in Tokio dann zu sein und da dann in Japan das alles anzugucken, auch die
Und
anderen
das die ganze
Wettkämpfe anzugucken,
Atmosphäre auch
da
mal
richtig mit dabei zu sein.
aufzusaugen. Ja.
Ja, genau, also wirklich da auch mit den anderen Sportlern da zu sein und da im deutschen Haus dann zu feiern vielleicht auch und so. Und da wirklich dieses ganze Feeling zu haben, was jetzt wirklich nicht so sein wird, wie sonst, denke ich. Aber trotzdem wird es krass sein, wenn ich dann da in die Halle komme und merke, so jetzt, das ist so das größte Turnier, auf das ich je gehen werde, auf das, was je sein wird. Und das wird schon krass sein, weil es halt so lange schon mein Traum ist, was ich jetzt endlich geschafft habe, da dabei zu sein. Und ja, also ich. Ist schon, es ist komisch irgendwie, wenn man jetzt weiß, dass es soweit ist und man da hingeht und jetzt muss es nur noch passieren, so ungefähr, so. Also jetzt, so, das ist schon irgendwie komisch, ja.
Hast du dir selber ein Ziel gesteckt?
Ja, also natürlich war es schwer, zu sehen, wie gut man drauf ist, weil jetzt so lange keine Wettkämpfe mehr waren jetzt. Aber ich habe auf jeden Fall für mich gesagt, dass eine Medaille drin ist, weil ich einfach weiß, ich habe so ein gutes Gefühl gerade, wie ich trainiert habe, wie gut ich drauf bin, auch was vor Corona war, sage ich mal. Da war ich so gut drauf, und da habe ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass eine Medaille drin ist, dass ich da auf Rang 3 oder höher, dass ich das machen kann. In beiden Waffen ist es möglich, und deswegen will ich auf jeden Fall mit einer Medaille auch zurückkommen.
Ihr konntet auch nicht so trainieren, wie ihr das gewohnt wart, ihr als Team. Wie sehr hat dich das vergangene Jahr vielleicht auch mental und physisch zurückgeschmissen?
Boah, das war schon krass irgendwie, weil man das halt, weil es so was Neues ist, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Also wirklich, dass so wenig passiert in der Zeit irgendwie. Man hat keine Kontakte, es war einfach so wirklich leer. Also für mich war es schon heftig, auch dieses Online. Also ich studiere auch, und auch das Online-Studium irgendwie, das war gar nicht meins, weil ich normalerweise das brauche, irgendwie halt morgens halt aufzustehen und dahin zu gehen und dort halt die Leute zu sehen, die man immer sieht, die anderen Kommilitonen, und halt wirklich zur Uni zu gehen und einen Ablauf zu haben irgendwie. Und während Corona war man halt wirklich nur zu Hause. Ich habe natürlich trainiert und hatte da natürlich meine Abläufe, aber das kann man nicht vergleichen, weil man halt sonst, also wirklich, das war irgendwie ganz komisch, weil es, ja, also ich habe da richtig Probleme mit gehabt, auch zum Teil gerade am Anfang. Auch wie man das dann mit dem Training klärt, weil natürlich dann das Training nicht mehr in der Halle stattfinden konnte. Da muss man gucken, okay, wie trainiere ich jetzt weiter, wie macht man das am besten? Da ging halt das mit dem Keller dann. Das hat dann relativ gut funktioniert auch, aber es war schon eine krasse Umstellung, und da hat auch viel gefehlt. Und auch das Training an sich, normalerweise war halt immer alle 2 Monate oder alle 3 Monate höchstens kam ein Turnier. Das heißt, wenn man trainiert hat, hat man schon vor Augen, okay, jetzt da und da kommt jetzt das nächste Turnier. Das heißt, vielleicht kann ich jetzt noch ein bisschen entspannter machen, aber in 2 Wochen, dann eine Woche, 2 Wochen vorm Turnier, da wird dann richtig hart trainiert, da wird dann richtig drauf vorbereitet, da wird dann im Training dann geguckt, wirklich, dass man Vollgas gibt und einfach nur guckt, dass wirklich alles perfekt passt. Und jetzt hat man nur so ein Jahr lang einfach nur trainiert, damit trainiert ist. Also man hatte wirklich nicht dieses direkte Ziel immer vor Augen. So, natürlich hatte man das Ziel vor Augen, Paralympics, aber nicht so dieses direkte Ziel, so, okay, beim letzten Wettkampf haben die Aktionen nicht geklappt. Das heißt, das trainiere ich jetzt intensiver, damit es beim nächsten Wettkampf besser klappt. Und das hat so gefehlt, weil man hat auch überhaupt keine, überhaupt kein, man weiß überhaupt nicht, wie gut man gerade ist. Also ob das Training, was man hat, ob das wirklich Erfolg hat. Also man konnte sich überhaupt nicht testen auf Wettkämpfe. So, man hat einfach nur trainiert und hat halt gehofft, okay, so passt es eigentlich, es fühlt sich gut an. Aber ob es wirklich dann auch bei Wettkämpfen gegen die anderen internationalen Konkurrenten dann gut ist, so, das hat man halt so lange einfach nicht gehabt. Und das hat schon sehr gefehlt, immer während Corona, also wo dann auch wirklich die Motivation dann teils stark gefehlt hat, weil man halt irgendwie nicht so, das halt gefehlt hat, so wirklich beim Wettkampf da dieses Adrenalin zu haben, warum man jetzt die ganze Zeit trainiert. Also dieser Grund, warum rackere ich mich da jeden Tag ab, und trainiere da 1,5 Stunden mit meinem Trainer und schwitze da komplett, wenn da nichts passiert, wenn einfach kein Erfolgserlebnis dahinter ist.
Und wie bist du da dann wieder rausgekommen?
Ja, gut, irgendwann man musste ich halt, also ich glaube, ich würde es nicht sagen, keinen bestimmten Punkt, aber man hat mich halt langsam dann angepasst an die Situation, und ich hatte trotzdem immer noch mein Ziel Paralympics, und ich musste da trotzdem immer noch fit dafür werden. Und das Training musste halt trotzdem weitergehen. Also es lief dann schon, dann manchmal hatte ich natürlich auch psychisch bisschen war ich dann ein bisschen down und sowas, aber das nie so schlimm, dass ich sagen würde, so das ging jetzt gar nicht mehr. Und als er dann gemerkt hat, okay, die Lockerung, jetzt kommt's wieder, jetzt auch natürlich, wenn dann Lehrgänge stattgefunden haben und ich da wieder die anderen Leute zumindest aus der Nationalmannschaft getroffen habe und mit denen dann fechten konnte, das war schon mal ein Highlight, sage ich mal. Und Ja, das ist und jetzt, wo dann auch wieder der große Lehrgang in der Ukraine war und jetzt auch wieder das Turnier in Warschau, da hat man natürlich gemerkt, jetzt geht's wieder los und jetzt kommen auch die Paralympics so, jetzt geht's so weit und dann kommt natürlich schon wieder die Energie, die Motivation, dass man jetzt wieder Gas geben will, weil es jetzt näher kommt, aber wirklich also am so mittendrin in Corona, so September, Oktober, so, da hat mich schon zwischenzeitlich gab es schon so Momente, wo man einfach gemerkt hat, so, wow, das ist halt, wofür mache ich das jetzt gerade überhaupt? So, das ist halt wirklich so, was ist passiert einfach nichts. Das war schon eine heftige Zeit, so was man unterschätzt, sage ich mal. Also, was ich unterschätzt habe, ich dachte, es wird einfacher, so die Zeit, ja.
Die hast du jetzt aber überwunden und jetzt bist du quasi auf dem Weg zu den Paralympics und konntest du dir über diese Wettkämpfe, die jetzt wenigstens in den letzten Wochen und ein, zwei Monaten stattgefunden haben, deine Wettkampfroutine auch so ein bisschen zurückholen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man dann auf einmal so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg steht, wenn man über ein Jahr keine Wettkämpfe gehabt hat und dann quasi mit den Paralympischen Spielen einsteigt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen war es auch wichtig, dass gerade die deutsche Meisterschaft und jetzt der Weltcup in Warschau stattgefunden hat, dass ich da einfach wieder reinkomme und halt wirklich diese Sicherheit habe, okay, Wettkämpfe, es läuft doch. Ja, auf jeden Fall, also ich war schon sehr nervös bei den deutschen Meisterschaften, so das erste Turnier, was wirklich wieder stattgefunden hat, ob ich da wirklich direkt im Turniermodus drin bin, aber es ging so schnell wieder, wo ich gemerkt habe, so, boah, ich bin voll da, so, weil gerade zuvor bei den Lehrgängen hatte ich auch Momente, wo ich gegen ein paar von aus der Nationalmannschaft auch mal ein bisschen höher verloren habe und auch nicht alles funktioniert hat, wo ich mir schon Gedanken gemacht habe, oh, wie wird es jetzt bei der deutschen Meisterschaft? Aber da habe ich gemerkt, da war ich wieder auf so einem ganz anderen Level, weil ich so wirklich so fokussiert war. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich bin da, ich bin bereit. Und das hat mir auch richtig Power gegeben, auch für die Paralympics, dass ich weiß, okay, ich kriege das noch hin, mich da so kon zu konzentrieren auf den Wettkämpfen. Ich bin da noch so ready, so bereit. Da muss ich mir keine Sorgen machen.
Die Sportregion Stuttgart unterstützt die Kampagne Team Tokio des Olympiastützpunkt Stuttgart und hat für sechs junge Sportler und Sportlerinnen eine Patenschaft übernommen. Zu den Patenkindern gehörst auch du. Hat dir das vielleicht in den letzten Monaten auch ein bisschen geholfen, dass du da eine Unterstützung hattest von außen?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade, also das war so wichtig, dass man natürlich während Corona trotzdem weiß, dass man die Unterstützung bekommt von der Sportregion, natürlich auch von anderen Organisationen, gerade von der Sporthilfe auch, und dass man da weiß, dass man da jetzt nicht als Athlet jetzt komplett verloren ist, sondern dass man da gut unterstützt wird, dass man weiß, okay, da kümmert sich jemand noch um einen. Das ist den Leuten noch wichtig, dass man dran bleibt. Und das war schon sehr wichtig, dass man weiß halt so, es gibt noch Leute, die auch dahinter stehen, die was dafür, die auch wollen, dass man da weitermacht und dass man zu den Paralympics da Vollgas gibt, dass man da nicht einfach so alleine auf dem Boot, auf dem Meer draußen ist, sondern dass da auch noch andere Leute mit dabei sind, die einen da unterstützen auf jeden Fall. Also es war schon gut, wenn man da immer wieder sieht, so, man ist da nicht allein. Das war schon auch wichtig während Corona auf jeden Fall.
Ja, du hast vorhin erzählt, dass du 2012 mit dem Rollstuhlfechten angefangen hast. Wer hat dich denn gerade speziell auf dem Weg dahin in diese Weltspitze, in der du dich jetzt befindest, so unterstützt und dich begleitet auf diesem Weg und dir da auch so so manchmal den letzten Push gegeben?
Ja, also auf jeden Fall meine Eltern, ist ganz wichtig. Also die haben mich schon immer unterstützt. Also ich habe schon viel Sportarten gemacht, schon relativ früh, schon mit 6 Jahren oder 5 Jahren schon angefangen, Fußball zu spielen mit meinen Prothesen und dann auch mal Tischtennis, dann Tennis, alles mit den Prothesen halt. Und da haben sich meine Eltern haben mich immer unterstützt, auch bei anderen Sachen in der Schule, wenn ich irgendwas machen wollte oder bei allem Möglichen, wo ich dabei sein wollte. Also wirklich, meine Eltern haben mich schon immer unterstützt, und gerade beim Rollstuhlfechten sind dann auch immer mit mir zu den Turnieren gefahren, haben mich auch damals noch, als ich noch kleiner war, immer dann die 25, 20 Minuten zum Training jeden Tag, also dreimal in der Woche gefahren, als ich so noch selber nicht Auto fahren konnte. Und das war schon sehr wichtig. Und auch dann auf den Turnieren, dass sie immer dabei waren, mich unterstützt haben. Also wirklich, die waren immer dabei und ich musste mir nie irgendwie Sorgen machen, dass ich da jetzt alleine bin. Und natürlich auch mein Trainer, mein Heimtrainer Gabriela Spiridon, der von Anfang an, der immer erzählt, als ich in die Halle gekommen bin und er mich gesehen hat und das erste Mal mit mir ein bisschen trainiert hat, hat er direkt gemerkt, das ist der mit Maurice, da kann man was erreichen, der ist richtig gut so. Und das sagt er immer wieder. Und der hat halt auch durch mich sozusagen oder wir als Team haben dann auch hingekriegt, dann wirklich auch in Deutschland bin ich jetzt gerade der beste Fechter. Und mein Trainer ist jetzt Nachwuchstrainer und halt auch Degen-Nationaltrainer, also für den Degen zuständig und beim Rollstuhlfechten. Und genau, und wirklich mit ihm sind wir auch überall, gehen wir zusammen hin und das ist unser Training. Wir sind auch schon wie beste Freunde, sage ich mal, erzählen uns auch alles und dadurch, dass ich natürlich auch während Corona auch wirklich so ihn, so aber eine der Personen, die ich wirklich dauerhaft gesehen habe und mit ihm viel, viel zu tun gehabt habe, sage ich mal, hat sich das dann noch mehr verstärkt, diese Verbindung zwischen uns und wirklich mit ihm, das ist der beste Trainer, den man haben kann. Genau, und der wird natürlich auch dann dabei sein bei den Paralympics und das ist auch auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
Das ist aber ein schönes Kompliment. Und ich glaube, das beste Kompliment, so sieht es dein Trainer auch, ist nachher die Medaille.
Auf jeden Fall.
Aber wie kommt man denn vom Fußball über Tischtennis und Tennis zum Rollstuhlfechten? Ja, es ist ja nun wirklich nicht so eine arg verbreitete Sportart.
Ja, also ich war schon immer mega sportbegeistert. Also habe ich auch schon gesagt, ich muss mich immer schon bewegen. Ich habe auch, sobald ich meine ersten Prothesen bekommen habe, mit circa 3 Jahren war das, und es waren damals eher noch so Stiefel, wo ich eigentlich überhaupt nicht gescheit reingepasst habe mit meiner Behinderung. Muss man sich so vorstellen bei meiner Behinderung, dass ich halt zwei. Meine Unterschenkel sind nicht richtig ausgebildet, das heißt, sie sind relativ dünn. Mir fehlt auch der Wadenknochen an Beinen und die Füße sind auch nicht richtig ausgebildet. Das heißt, ich habe zwar eine Ferse, aber der Fuß fehlt sozusagen, beziehungsweise an der einen Seite ist so eine Art kleiner Fuß, wo dann nur zwei Zehen dran sind und auf der anderen Seite ein Zeh, aber das ist eher nur so ein Knubbel, sage ich immer. Und dann habe ich noch an meiner linken Hand, da habe ich auch nur zwei Finger und die ist halt auch relativ klein. Genau. Und ich habe halt trotzdem, habe ich erst vor kurzem mal Videos von mir gesehen, wie ich dann mit diesen, wo ich die Füße gerade mal vielleicht 1 Monat oder 2 Monate habe, wo ich schon anfange mit dem Ball, einen Ball irgendwo hinzukicken und rumzurennen, wo ich sehe, wie sportlich ich schon so früh war. Und ich musste schon immer Sport machen, aber ich habe halt bemerkt, irgendwann, gerade so in der Pubertät, als es angefangen hat, dass man natürlich nicht mehr mit den anderen sportlich mithalten kann, aufgrund meiner Behinderung. Dass ich halt bei normalen Sportarten einfach nicht auf dem gleichen Niveau spielen kann. Und auch wenn man dann Tischtennis da auf Turnieren war, dann war das alles sehr regional. Also man hat halt gegen das andere Dorf dann gespielt oder keine Ahnung, oder auch beim Fußball oder beim Tennis. Und dann hat mal eine Kollegin von meiner Mutter halt auf dem Stadtfest in Böblingen die Fechter gesehen, die dort aufgetreten sind und halt das Fechten vorgezeigt haben. Und auch mein jetziger Teamkollege Tim Wittmeier, der halt auch im Rollstuhl hockt und auch Rollstuhlfechten macht, der hat damals halt ein Showgefecht mit einem Fußgänger gemacht. Und der hat das gesehen und hat dann gedacht, wow, cool, Behindertensportart. Das sage ich doch mal der Mutter von Maurice. Ob das nicht was für den wäre. Und dann haben wir das halt mal ausprobiert, sind da hingegangen und es war direkt richtig cool, die Atmosphäre. Und ich habe halt direkt gemerkt, so, wow, cool, hier kann ich wirklich alles geben. So hier, das ist so mein Revier, so Rollstuhl habe ich eh schon immer gehabt. Und das Fechten habe ich so schnell wirklich drin gehabt, diese Dynamik und gleichzeitig diese Koordination, diese Technik. Und dann halt nach einem Dreivierteljahr bin ich dann schon Deutscher Meister geworden in meiner Klasse damals noch. Und das habe ich dann gemerkt, so da ist halt wirklich echt was drin. Das heißt, da kann ich echt was erreichen im Rollstuhlfechten. Da kann ich Medaillen gewinnen. Und das war dann halt die erste bildende Sportart, an die ich geraten bin und war gleich direkt die richtige, sage ich mal.
Und das sehr erfolgreich. Jetzt würde ich
Ja, auf
gerne noch
jeden
ein
Fall.
bisschen was über dich persönlich als Mensch hinter dem Sportler erfahren. Und meistens funktioniert es ganz gut über meine Entweder-oder-Fragen. Da würde ich jetzt mal so einsteigen. Nach Tokio, dann hoffentlich mit einer Medaille im Gepäck, steht ja bestimmt ein Urlaub an. Oder?
Puh, direkt geplant, bin ich ganz ehrlich, ist eigentlich nichts, weil es jetzt alles so viel Stress und so viel im Vorhinein war, dass ich gar keine Zeit habe, irgendwie da was zu planen, was jetzt direkt nach Tokio passiert. Ich werde auf jeden Fall mich total entspannen und auch, denke ich mal, auch den Sport mal ein bisschen in den Hintergrund setzen, weil es mich jetzt schon sehr, sehr lang schon so beschäftigt hat und mich so, ich will nicht sagen kontrolliert, aber schon mein Leben ein bisschen bestimmt hat, der Sport. So das Training und sowas, dass ich auch mal nach den Paralympics dann mal so vielleicht für ein halbes Jahr dann sehr entspannt das Training machen will. Und wenn ich mal vielleicht eine Woche keine Lust habe, auch mal wirklich das ein entspannter machen will, und mal wirklich auch auf mich hören, auf was ich Lust habe. Und ganz wichtig bei mir, dass ich halt mein Studium dann wirklich durchziehe jetzt, weil es auch während Corona ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, weil wirklich dieses Online-Studium gar nicht meins war. Und ich da dann mich jetzt auch in den nächsten 2, 3 Semestern mich darauf sehr konzentriere, dass das dann gut läuft. Und genau, also das ist so der Plan nach den Paralympics. Aber natürlich werde ich die Zeit danach auch sehr genießen und denke ich auch irgendwo mal mit Freunden irgendwo hinfahren und für ein Wochenende und irgendwo Spaß haben oder sowas. Also da wird auf jeden Fall das Leben genossen.
Das klingt doch schon mal sehr gut. Die Entweder-oder-Frage möchte ich noch hinterher schieben, nämlich ob du dann entweder eher so der Chill-Urlauber oder so der Action-Urlauber bist.
Das kann ich gar nicht, also beides, also so wirklich so am Strand oder am Pool irgendwo liegen und nichts machen ist cool, aber dann irgendwo auch mal was unternehmen und richtig Party und irgendwo abgehen, so das kann ich auch, also da kann ich mich ganz ehrlich gar nicht so entscheiden, so weil man beides mir Spaß macht. Also bin ich ein sehr entspannter Mensch, aber manchmal da muss ich auch die Sau rauslassen, also kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden, bin ich ehrlich.
Und Party war ja jetzt in den letzten 15 Monaten nicht unbedingt möglich. Aber bist du dann mehr so der Elektronik-Freak oder mehr so der Hip-Hopper?
Nee, da habe ich auf jeden Fall eher Elektronik. Also EDM ist definitiv meine Musikrichtung, wirklich geiler Bass, geile Melodien und wo man halt richtig zu so upraven kann. So das ist wirklich meins, wo wirklich das Melodische im Vordergrund steht und Hip-Hop gibt auch ein paar coole Rap-Lieder und ein paar coole Hip-Hop-Songs, wo man auf jeden Fall auch mal einen Abend das richtig feiern kann, aber dauerhaft ist das eher nicht meins. Also ich bin da eher in der EDM, in der Elektronikrichtung, definitiv.
Und bist du dann auch auf der Tanzfläche oder eher nicht so?
Auf jeden Fall, ich bin absolut, also ich kenne da auch nichts, ich singe, ich tanze, ich gehe da komplett ab, also ich kenne da nichts, bis meine Füße bluten manchmal sogar, also ich bin da wirklich sehr, auch wenn ich im Rollstuhl bin, kenne ich da nichts, ich tanze auch im Rollstuhl und alles und also wirklich da, ich muss mich immer bewegen, wenn Musik gut ist, dann bewege ich mich immer da. Da bin ich schon, da habe ich den Rhythmus dann im Blut. Also Bewegungen, Tanzen, das liebe ich. Ja, ob ich jetzt gut tanzen kann, ist mal eine andere Frage, aber ich liebe es auf jeden Fall, einfach zur Musik abzugehen. Ja.
Das klingt doch gut. Das klingt nach einem Plan für nach Tokio, oder? Das muss sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Du hast gerade gesagt, dass deine Füße bluten. Das ist aber gar nicht so weit hergeholt, weil das mit den Prothesen manchmal nicht ganz so einfach ist, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe öfters mal wieder Probleme mit den Prothesen, wenn ich halt viel unterwegs bin, viel lauf mal an einem Tag oder sowas. Kann schon sein, dass sie sehr gereizt sind, dass ich mal Blasen bekomme. Da muss ich halt auch mal vielleicht für 2, 3 Tage auch mal nur im Rollstuhl unterwegs sein. Ist aber kein Problem, weil das für mich halt schon, ich bin schon sehr gewohnt und selbst wenn ich im Rollstuhl bin, bin ich noch sehr mobil, sage ich mal. Dass wenn dann mal Treppen kommen, kann ich auch kurz aus dem Rollstuhl raus, den Rollstuhl da hochhieven und dann weiter oder sowas. Also nichts Problem, aber natürlich mit den Prothesen ist schon nicht immer einfach, weil man schon immer wieder Probleme hat mal und ich habe mir auch wirklich mal die Prothesen schon mal blutig, also die Füße schon mal blutig getanzt, aber gerade bei einem Abschlussball vom Tanzkurs damals, da habe ich dann schon am Ende, als ich dann am Abend die Prothesen ausgezogen habe, habe ich dann gemerkt, oh, war vielleicht ein bisschen zu viel war es dann, ja. Aber ich bin da meistens so, ich gehe da meistens über meine Grenzen, weil ich einfach so viel Spaß dabei habe und danach bereue ich es dann meistens ein bisschen die nächsten paar Tage, weil ich dann halt nicht mehr mit Prothesen unterwegs sein kann, aber es hat sich dann meistens für den einen Abend, hat es meistens dann immer gelohnt.
Das heißt, du lässt dich von anderen nicht einschränken und setzt dir selber auch keine Grenzen aufgrund deiner
Nee.
Behinderung.
Nee, auf keinen Fall. Also deswegen ist halt auch mein Motto, geht nicht, gibt's nicht. Und wenn ich Bock habe, wenn ich da was machen will, so dann ziehe ich das auch durch. Also ja.
Wie würdest du andere Menschen motivieren, so sich und ihre eventuelle Behinderung oder psychische Krankheit oder womit Menschen zu kämpfen haben, sich so zu motivieren, dass sie so ein Mindset bekommen wie du?
Ja, gut, also was immer, immer hilft, ist einfach, wenn man richtig tolle Leute um sich rum hat. Also wirklich muss gucken, dass man wirklich Leute um sich rum hat, auf die man vertrauen kann, die man, wenn es einem nicht gut geht, wo man sagen kann, hey, ich brauche dich, kannst du mir helfen oder sowas. Also ich habe wirklich auch immer sehr viel Glück in meinem Leben gehabt, was für Menschen um mich rum waren. Also ich hatte nie Probleme in der Schule. Die Leute haben, die meine Klassenkameraden haben mich immer, immer gut aufgenommen und ich war nie irgendwas Spezielles, sondern ich war ein ganz normales Klassenmitglied. Auch meine Eltern haben halt wirklich mich sehr, sehr viel sich um mich gesorgt und dass es mir gut geht. Und einfach, wenn man wirklich tolle Leute um sich rum hat, dann ist es, dann geht es einem meistens so viel besser. Besser als wenn man viel Geld hat, viel, keine Ahnung, viel Besitz oder sowas, einfach wenn man tolle Menschen um sich rum hat. Also das ist so das Wichtige, würde ich sagen, was mir viel Kraft immer gibt. Und man muss halt einfach wirklich an sich glauben. Und wenn man Sachen hat, die man erreichen will, Träume hat, dann muss man einfach beißen und das durchziehen. Dann wirklich sich dann darauf konzentrieren und das dann machen, weil man kann eigentlich fast alles schaffen, was man schaffen will. Also der Mensch ist so stark und auch die Psyche des Menschen ist so stark, wenn man sich wirklich was im Kopf setzt, dann kann man es eigentlich auch schaffen.
Das fand ich sehr schöne Worte, tatsächlich auch schon sehr schöne Schlussworte. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon am Ende von dem Podcast angelangt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Maurice. Es war richtig cool, mit dir zu sprechen. Ich würde gerne unsere Zuhörer um Feedback bitten, wenn ihr Lust habt, lasst gerne einen Kommentar da bei den jeweiligen Podcast-Seiten, alternativ auch bei uns auf der Homepage sportregion-stuttgart.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram unter Sport Stuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Und ihr dürft aber auch gerne dem Maurice folgen, seine Teilnahme an den Paralympischen Spielen verfolgen. Er hat auch eine Homepage und eine Instagram-Seite.
Richtig, genau. Also meine Homepage ist ja Rollstuhlfechten-schmidt.de und Instagram-Seite Maurice 1893 als VfB-Fan ist da die 1893 ist da dabei. Also auch der Region Stuttgart sehr verbunden. Genau.
Also ein absoluter Fußballfan, ja?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Gehst du dann diese Saison auch zu einem Spiel?
Sobald es wieder möglich ist, werde ich auf jeden Fall mal wieder ins Stadion gehen, auf jeden Fall. Also das, das vermisse ich auch da, auch wirklich da im Stadion die Sau rauszulassen, da die Jungs anzufallen. Meistens, wenn ich aus dem Stadion rausgehe, meistens habe ich die nächsten 2 Tage keine gescheite Stimme mehr. Also da kenne ich
Ach,
auch
so
nichts.
Ach, so einer
also,
bist du. Dann direkt am besten in der Kurve.
Ja, ja. Ja, ich kann es von überall. Ich gehe da von überall ab. Genau. Aber da bin ich auf jeden Fall mit Herzblut dabei.
Na dann, im grüßen
Sport,
wir
da,
noch den
da kann
VfB.
Ich immer mit vollen Emotionen dabei sein. Ja, genau.
Ich danke dir. Ich wünsche dir ganz viel Glück in Tokio.
Ja, danke schön.
Ich hoffe natürlich, dass du diese Medaille, die du gerne hättest, dann auch bekommst.
Ja.
Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und bis dennchen, eure Debbie.